Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
Was würden wir hier in Südtirol ohne die vielen freiwilligen, wichtigen Leute jeden Alters machen, die jahrelang und oft wirklich ein Leben lang ihre Zeit für andere Menschen opfern und ja in ganz verschiedenen freiwilligen Projekten mitarbeiten? Dazu gehört unser Gast diesmal im Sonntagsfrühstück, Paul Tschick.
Wie viele hat er als Freiwilliger schon zu Schulzeiten beim Weißen Kreuz angefangen? Inzwischen ist er fast 70, ist in seiner Rente jetzt wieder voll im freiwilligen Einsatz für obdachlose Menschen bei uns hier in Südtirol. Und als es jetzt darum ging, dass das Land Südtirol die obdachlosen Schlafplätze von 400 auf 300 herunterstufen wollte, das ist er natürlich dazu auch wieder mehrfach befragt worden.
Ja, und da sagt er ja, das ist abzuwägen, ob diese vielen Schlafplätze in Bozen jetzt wirklich Obdachlose aus anderen Städten anlocken. Wie er überhaupt einer ist, der sagt, vorsichtig sein im Urteilen und immer abwägen. Das ist übrigens ein Credo. Ja. Auf alle Fälle ein wichtiger Mensch für unser Land, diesmal zu Gast. Bei dir, Sarah, Paul Tschick.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Einen schönen Sonntag und guten Morgen, Südtirol. Heute freue ich mich hier zum gemütlichen, späten, ausgiebigen Frühstück jetzt über die Gesellschaft eines Mannes hier bei uns im Land, der zu den wichtigen stillen Helfern gehört, die die Welt bei uns Tag für Tag, ohne da groß Aufhebens zu machen, darüber ein bisschen besser machen. Wann immer es um das Domizil in unserer Landeshauptstadt geht, die Notunterkunft für obdachlose Menschen dort im Winter vor allem, taucht der Name Paul Tschick auf. Vorstandsmitglied des Vereins Housing First, der das Domizil führt. Und damit dir, Paul, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Pensionierter Unternehmer aus eigentlich Bozen-Rentsch, aber inzwischen Jenesien, müssen wir sagen. Wie lange bist du da schon in Jenesien?
Ewigkeit. Ja, jetzt sind es 25 Jahre oder 27 Jahre, dass ich in Jenesien bin. Zuerst habe ich in Rentsch gewohnt, Rentsch bin ich aufgewachsen, Rentsch war meine Jugend. Danach kam meine Jugendzeit in der Altstadt von Bozen, hatte ich da eine Wohnung für einige Jahre. Okay. Und dann bin ich nach Jenesien gezogen.
Gut, ein ganz engagierter, ein bodenständiger, feiner Mensch, dessen Ideen und dessen Geschichte wir heute so ein bisschen näher kennenlernen dürfen. Vielen, vielen Dank dir vorab, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist schön.
Dankeschön.
Normalerweise wäre Sonntagvormittag so für dich Familiensonntagvormittag, oder? Und Sonntag draußen irgendwo.
Stimmt, Sonntag ist Ruhetag. Die Familie, meine Töchter sind jetzt schon groß, sind ausgezogen, also Kinder sind weg. Aber ich bin dann unterwegs, laufen gehen, zum Beispiel ist eine meiner Leidenschaften, oder auf den Berg gehen. Berge und Wälder sind irgendwo der Sauerstoff in mein Hirn. Ich sag, eine frische Luft ist eine Sache, das Schönste ist noch ein nasser Waldboden, der so richtig modrig riecht, also das kommt noch für das, das gibt Energie und das gibt Stärke und da schaltet man ab.
Stimmt, nass hatten wir es genug heuer. Bisher. Ja, reicht langsam, denken ganz, ganz viele. Was macht dich glücklich, wenn du dich einmal nicht für andere stark machst? Das ist schon bei dir auch Familie. Also jetzt deine Töchter sind außer Landes momentan, aber in welchen Bereichen sind die beiden?
Die Größere, die in der Zürich, die hat Biomedizin studiert, hat den PhD gerade abgeschlossen und arbeitet jetzt in der Schweiz. Und die Kleinere mit 29 Jahren oder fast 30 Jahren jetzt, die macht Lebensmittelchemie.
Was für interessante Gitschen.
Ja, und die hat immer gesagt, ich kann euch das erlauben, was ihr wollt. Ihr könnt das studieren, was euch Freude macht, weil im Leben sollte die Arbeit ja auch Freude machen und nicht nur auf den finanziellen Teil zu schauen. Sie haben das geschafft und jetzt müssen Sie den Weg alleine gehen.
Die hat deine Arbeit auch immer Freude gemacht, oder? Du warst Mundus.
Ja, ich habe Mundus mit meinem Partner, Bleichner Peter, damals gegründet. Es hat mir Freude gemacht. Es war immer, das Reisen war immer ein Thema. Die unterschiedlichen Menschen war für mich immer ein Thema, im Sinn auch von den Kunden her, ob das jetzt ganz eine einfache Reise war oder eine große Reise war. Es war für mich immer irrelevant, relativ. Und es war einfach schön, Menschen kennenzulernen und irgendwo im Reisebürosektor vertraut uns der Kunde sein wichtigstes Land vom Jahr. Da sind sehr, sehr viele Freundschaften entstanden. Das merke ich jetzt immer mehr.
Da kann man Menschen wirklich glücklich machen, wenn man ihnen eine gute Zeit
macht. Man kann Menschen glücklich machen, man kann Menschen auch erfahrt auf Menschen, wie sie sind, ihre Wünsche, was man sonst nicht erkannt oder nicht denkt. Und ich habe oft Menschen erlebt, ja, wo ich sage, das hätte man nie erwartet von der Person, aber es war spannend und war schön. Und die Unterschiede, aber das macht das ja im Leben aus.
Der Verein Housing First ist der Verein, in dem du Vorstandsmitglied bist, der die Obdachlosenunterkunft Domizil in Bozen betreibt. Der Name eures Vereins, Housing First, also zuerst das Zuhause. Erklärt schon ein bisschen, welche Idee hinter eurem Einsatz steckt. Erklärst du uns die nochmal genau?
Ja, die Idee ist eigentlich, das Konzept ist entstanden in den 90er Jahren in Amerika. Von dort ist es nach Europa gekommen. Finnland hat es eigentlich seit 20 Jahren sehr gut umgesetzt. Es geht darum, Menschen, die sich im Leben verloren haben, die Pech gehabt haben oder auch vielleicht selbstverschuldet. Es steht nicht uns zu urteilen, zuerst einmal Wohnung geben. Das heutige Sozialsystem sagt, dass ich erst mache mal einen Zug, dann gehen wir Arbeit suchen und dann gehen wir Wohnung suchen. Bei der Wohnungssuche klappt es meistens nicht, weil die haben Löhne, die sie nicht erlauben von den heutigen Mietpreisen. Die haben auch Arbeiten, die sie nicht schon schaffen mehr würden. Und wir sagen, nein, wir geben dir zuerst Schutz, wir geben dir Wohnung. Du hast Zeit, dich anzupassen, weil die packen die Rucksäcke erst aus, bald sie in die Wohnung kommen. Probleme, die persönlichen Probleme, die physischen, die psychischen Probleme. Und wir gehen den Weg mit dir gemeinsam, aber das ist dein Leben. Nicht wir bestimmen, was du machen willst, du musst es schaffen. Sicherlich, unser Ziel ist es Selbstständigkeit. Wir wollen nicht Abhängigkeit, wir wollen Selbstständigkeit. Und wobei die Basis, sei es bei der Nachtschlafstätte, die wir haben, und auch bei diesen Wohnungen, die wir in Bozen haben, ist immer gegenseitiger Respekt und Würde.
Nicht nur vom Domizil, von der obdachlosen Unterkunft in unserer Landeshauptstadt und dem Leben dort, wenn wir heute am Vormittag noch viel hören. Dein Engagement, das hat ja schon vor fast 20 Jahren angefangen. Und zwar hast du damals den Finzibus übernommen.
Ich habe damals den Finzibus, das war so, die Texte sind groß geworden, habe ich gesagt, ich möchte wieder eine Sozialarbeit machen. Ich war viele Jahre, ich glaube 13, 14 Jahre beim Weißen Kreuz tätig als Jugendlicher. Danach kam Beruf, danach kam hauptsächlich Familie, weil das war für mich sehr wichtig. Die Töchter sind groß geworden und dann hatte ich wieder Zeit und habe mir eine Tätigkeit gesucht, wo ich sage, ich könnte mich einbringen. Habe dann den Finzibus, bin dort angefangen, aber als Freiwilliger und bald die damalige Vorsitzende Brigitte Rauch-Fiegel gesagt hat, sie lasst, hat die mich gefragt, ob ich ihn weitermachen würde und haben dann zusammen mit Franziska Fuchsberger 7 Jahre geführt und war dann wieder weiter freiwillig. Also so bin ich eigentlich, habe ich einen, durch Zufall oder eigentlich Glück, habe ich eine Welt reingeschaut, die habe ich nie vorher gesehen habe. Obdachlose. Menschen, die auch wirklich gestrandet sind, Menschen, die Pech hatten. Und wir hatten in unserer Zeit auch schwierige Zeiten, weil es war ja gut die erste Migrationswelle, die wir getroffen haben. Da hat sich auch der klassische Obdachlose verändert, vom Einheimischen zum Migrationshintergründe. Ja. Es waren also sehr viele Veränderungen in den Zeitraum, da habe ich sehr viel dazugelernt.
Finzimarkt kam dann?
Finzimarkt, das Konzept von Finzimarkt, ich habe es in Österreich gesehen, habe das dann da damals mit Georg Oberauch erfolgreich umgesetzt und der Finzimarkt arbeitet heute sehr, sehr gut. Sabine, jetzt leitet ihn sehr gut, aber sobald es geklappt hat, bin ich gesagt, ich kann auch jetzt fertig machen. Ich habe meinen Teil getan und es klappt. Und danach sind, ja, eigentlich durch Zufall wiederum, ist das Projekt Winterhaus entstanden. Mhm. Heiner Oberauch hat ein Interview von mir gehört im Radio, kannte ihn nicht, außer von den normalen Medien.
Ja, wie man ihn halt kennt.
Er hat ein Interview gehört, hat mir ein E-Mail geschickt, gesagt, er möchte mich kennenlernen, also sofort treffen. Das war am Freitag. Also gerade ein Haus zur Verfügung, er würde für Obdachlose im Winter den Umbau verschieben und über den Winter zur Verfügung stellen. Und am Dienstag oder Mittwoch darauf stand das Konzept. Und das war die Corona-Zeit, das war eine sehr schwierige Zeit. Wir hatten damals über 50 Bewohner. Zuerst nur Nachtsbewohner, dann kam der Lockdown dazu. Innerhalb einer Tage mussten alle auch im ganzen Tag im Haus bleiben, was nicht leicht war.
Na, logisch.
Gerade für die Menschen auf der Straße, die kein Zuhause haben und das heißt ihnen, du musst nach Hause gehen, ich habe kein Zuhause.
Ja, und plötzlich bist du eingesperrt da, oder? Weil ich durfte ja dann auch
nicht mehr hinaus. Ich habe eine Geschichte erlebt von einem, es war ein junger Afghaner, der wurde von damals Stadtpolizei aufgehalten, der darf auch auf dieser Bank nicht bleiben, weil das war ja verboten. Ja, auch. Er muss nach Hause gehen und sagt, die Bank ist mein Zuhause.
Ja, logisch.
Es war so. Aber gesagt, das war Corona und danach ist das Winterhaus geschlossen worden, ist umgebaut worden. Also er hat ja extra den Umbau verschoben und dann kam die Tagesstätte und dann kam halt, irgendwo war immer das, hatte ich einen Traum, hatte ich einen Wunsch und dann ist es daraus das Housing First und Domizil entstanden.
Warum hast du so ein großes Herz? Weil du hast gesagt, ja, da geht schon Freiwilligentätigkeit beim Weißen Kreuz voraus. Wann hat das angefangen bei dir als Bub?
Ich glaube mit 18 Jahren habe ich den ersten Nachtdienst gemacht. Also ich komme aus einer kinderreichen Familie, also 6 Geschwister haben wir. Wir waren sicher nicht reich, aber wir hatten alles, was wir brauchten. Im Sinne, also wir hatten auch Glück, wie die damaligen Zeiten halt waren. Und ich hatte immer das Gespür, ja, vielleicht habe ich auch Möglichkeit, was zurückzugeben. Und das war schon als Jugendlicher so für mich klar, dass ich auf andere oder mit anderen schaue, weil ich lerne sehr, sehr viel daraus, muss ich sagen. Es geht ja nicht darum, um ein Einbahnsystem. Es ist ja wirklich eine Doppelseitigkeit. Und ich habe sehr, sehr vieles von Menschen gelernt, wo man glaubt, die haben nichts.
Was ist eine Lektion, die du gelernt hast zum Beispiel?
Eine Lektion habe ich, kein Mensch von vorab ein Urteil zu machen. Ein Mensch so zu nehmen, wie er ist. Nicht sagen, weil die Kleider nicht passen oder weil das andere nicht passt, der ist das oder der ist das. Ich habe oft Menschen erlebt, gerade im Reisebürosektor, wo man gesagt hat, der kann sich vielleicht für einen Adriurlaub leisten. Er hat sich ganz was anderes geleistet, weil er dafür gespart hat, lebenshabende Dinge. Und das war eines, Urteile nicht zu machen, Urteile nicht zuzulassen, die Menschen auf sich zukommen lassen, warten, reden und dann Entscheidungen treffen, ganz klar. Also ich bin sicherlich nicht ein Gutmensch, nur Gutmensch, also ich kann auch, wenn es bei uns eben darum Ziel ging, auch Menschen wieder auf die Straße setzen, weil sie die Regeln nicht gehalten haben, war meistens ich der, was es gemacht habe und da durchgezogen habe.
Obdachlose Menschen und Obdachlosigkeit bei uns hier in diesem kleinen, feinen Südtirol. Warum wird dieses Thema immer größer?
Ja, wir sind nicht nur Südtirol, das Thema wird in ganz Europa größer. Es gibt ja ein EU-Gesetz, das besagt laut letzten Gesetzesausgabe, dass bis 2030 die Obdachlosigkeit in Europa besiegt sein sollte und müsste von allen Staaten. Finnland macht das sehr, sehr gut vor. Finnland hat fast 80% Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit besiegt. Das Thema wird sicher immer größer. Oft sind es private Gründe, psychische Gründe, private Erlebnisse von diesen Menschen in ihrem Leben. Also wir haben wirklich ein Todesfall, ein Schicksalfall, das sie nicht verkraftet haben, das sich zerstritten in der Familie, Erbschaftsprobleme und einer ist draußen geblieben. Oder ganz einfach Einsamkeit, Spielsucht. Früher war eigentlich nur Alkohol bei uns das Thema. Genau. Von den Obdachlosen, Wohnungslosen. Das Hansel kennen wir ja alle, das war ja eigentlich der Inbegriff von Bozen, von Obdachlosen im Sinn. Danach kamen die Drogen hinzu, heute kommt auch die Spielsucht hinzu im Sinn. Und irgendwann, sage ich, in vielen Jahren wird es auch die Einsamkeit sein. Die Menschen heute, die Jugendlichen, haben ja kaum mehr gelernt, soziale Kontakte zu knüpfen oder wenig.
Sagst du, das wird
und, Thema? Und das tragt sich sicherlich später wirkt sich aus. Und das Thema, gesagt, auch oft selbstverschulden, aber steht nicht uns nicht zu, über jemanden urteilen. Das wollen wir nicht, das dürfen wir nicht im Sinn. Und es wird immer jünger. Wir hatten zum Beispiel letzten Winter im Domizil, hatten wir, glaube ich, waren 7 Bozener, die waren zwischen 50 und 62 Jahren im Sinn. Ja.
Euch vom Verein Housing First und vom Domizil liegt ganz fest am Herzen, das Thema auch ein bisschen, wir haben vorhin gesagt, salonfähig zu machen, ja. Das klingt natürlich blöd, aber einfach auch das Bewusstsein dafür zu schüren, dass das jeden treffen kann.
Ja, wir sagen immer gesagt, wobei Verein Housing First, wir sind ja 12 Mitglieder, ja. Gründungsmitglieder, ist ja wichtig, bin nicht nur ich, es sind ja sehr, sehr viele andere hinter uns. Also stolz sind unsere 120 Freiwilligen landesweit.
120?
Der weiteste kommt vom Brunneckum-Dienst zu machen. Er Wahnsinn. Sagt, er hat in eine Welt reingeschaut, wo er nie früher, wo er vorbeigegangen ist. Heute begrüßt er ihn auf der Straße und sagt Hallo. Sagen, wir machen sehr viel, versuchen auch sehr viel Sensibilisierungsarbeit zu machen zu diesem Thema. Das Bewusstsein schaffen, es kann jeden treffen, es ist nicht weit weg von dir. Und wir machen sehr viel mit Jugendlichen im Sinne. Wir haben letzten Winter eine Zusammenarbeit mit Landesjugendleitung Weißen Kreuz gehabt. Eigentlich, was haben die mit Obdachlosigkeit? Aber nein, das war dem Verein sehr wichtig. Und das Thema trifft auch wahrscheinlich Jugendlichen in ihrer Tätigkeit später mal mit Obdachlosen umzugehen. Und das Bewusstsein, was es heißt, Obdachlosenquote, Wohnungslosigkeit. Weil wenn ich keine Adresse habe, keinen Wohnsitz habe, habe ich auch keine Rechte.
Ja. Dieses Problem mit dem Wetter, ja, wir haben alle gejammert im Frühling und bis nach Juni haben wir alle gejammert über das Wetter. War das ein großes Problem auch für die Obdachlosen bei uns im Land? Weil es gibt doch, weil wir schauen hier zum Beispiel auf den Eisack hinunter vom Südtirol 1 Studio aus und da ist auch eine provisorische Behausung, da hat keiner wohnen können während dieser Zeit.
Die haben sich ja teilweise, weil das Wasserpegel gestiegen ist, es gab ja auch gewisse Inseln, gibt es auch entlang Eisack und die mussten dann wechseln, umziehen. Ja. Wobei ich eines sagen muss, wir trennen irgendwo das Thema nicht, weil wir jemanden ausschließen wollen oder weil wir jemanden nicht wollen. Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit vom Migrationshintergrund. Im Domizil haben wir sehr viele Migranten, die auch arbeiten und aber keine Unterkunft sich leisten können. Aber logisch, für uns als Tätigkeit, als Arbeitstätigkeit dann, ist der Umgang mit einem 26- oder 25-Jährigen, der hat ganz andere Zielsetzungen, ganz andere Wünsche, als wie der 50-Jährige, 55-Jährige, der als Boot auf der Straße gelandet ist. Deswegen eigentlich ist unsere Zielgruppe hauptsächlich Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit im Housing First Konzept.
Ja. Bei euch, das Domizil gibt es im Sommer nicht wirklich.
Im Sommer gibt es, also das Domizil gibt es offiziell im Sommer nicht. Es ist eine Winterschlafstätte, aber keines unserer Häuser ist leer. Wir haben schon in den letzten zwei Winter geschafft, Menschen wieder zurückzuholen oder Menschen den Rückhalt geben. Die leben jetzt sechs Personen selbstständig in Wohnungen. Sie zahlen die Miete, sie zahlen Strom, da wir ja keine Abhängigkeit wollen. Wir betreuen sie, weil die Probleme kommen erst zutage, bald sie in der Wohnung sind. Aber wir haben auch kürzlich wieder jemanden verloren. Das muss man auch akzeptieren. So hart es ist, aber es geht nicht alles gut. Wir sind kein Zauberkünstler und kein Englisch. Aber ich sage, jeder Mensch, der von der Straße zurückgeholt worden ist, der also sein Leben wieder fühlt, der sich wieder als Mensch fühlt, sich wieder akzeptiert fühlt in der Gesellschaft, der wieder sagt, ich kann irgendwo hingehen und fühle mich als Mensch. Ich habe meine Macken, das haben wir alle. Ja. Aber ich sage, ich bin wieder ein Mensch. Und das ist eigentlich das Schöne.
Paul, im Domizil bei euch, da geht der Tag logisch auch mit Frühstück los. Wie können wir uns das vorstellen? Was gibt es da?
Also Frühstück gibt es ein richtig gutes Frühstück. Wir haben Kaffee, Tee, Joghurt, es kommt jeden Tag frisches Brot, Marmelade, Honig, so wie alle. Es geht nicht darum, dass nur wir sagen, kriegst du da schnell Kaffee und irgendwo ein Brioche verpackt und nichts anderes. Wir wollen das Frühstück geben, wie wir alle, weil, wie gesagt, Würde und Respekt. Sie fühlen sich wohl, sie fühlen sich, ja, angenehm, obwohl es dann hart ist, leider um 8:30 auf die Straße zu schicken im Winter, ja, wenn es kalt ist.
Du, was ist dir selber wichtig beim Frühstück daheim in Indonesien?
Eigentlich relativ einfach. Kaffee, ja, Margarine zurzeit oder Butter.
Warum zurzeit Margarine?
Ja, nein, weil ich eigentlich, ja, meine Töchter sind vegan und die anderen vegetarisch und da ist okay. Geht automatisch, aber passt auf jeden Fall. Aber eigentlich ganz klassisch Kaffee, frisches Brot. Früher bin ich immer frisches Brot einkaufen gegangen jeden Tag. Jetzt kann ich ein bisschen länger schlafen, dann gibt es halt nur jeden zweiten Tag oder dritten Tag frisches Brot, aber ist auch nicht schlecht. Ja, es muss nicht jeden Tag frisch sein. Aber ganz, ganz klassisches Frühstück.
Deine Frau Sabine arbeitet noch.
Meine Frau arbeitet noch. Mhm. Also sie arbeitet in Indonesien, in der öffentlichen Verwaltung. Und sie ist im Sinn auch sozialtätig. Sie war viele Jahre verantwortlich für das Altersheim und ist engagiert in der Bibliothek Indonesien.
Zu deinem 60. Geburtstag, weiß ich, haben dir deine zwei Töchter ein ganz tolles Geschenk gemacht. Und zwar eine Tätowierung. Erzählst du uns von der?
Ja, aber es gibt ein Lieblingslied von mir, das ich mir immer sehr wünsche und das meine Freunde oder Bekannten jetzt auch bei den Feiern von Domizil oft extra Künstler eingeladen haben, mir das Lied zu spielen und das Lied zu singen. Dann wird das meistens Imagine the Beatles, dann wird das meistens für mich immer sehr emotional. Ein Freund steht dann meistens neben mir und gibt mir gleich mal ein Taschentuch, um die Tränen zu fangen. Und die Töchter haben mir dieses Imagine als Tätowierung geschenkt zum 60-Jährigen. Es hat zwar ein, zwei Jahre gedauert bis dann, aber jetzt habe ich seit einigen Jahren habe ich dieses Imagine als Tätowierung auf der Haut.
Ganz abzuschalten, wenn du heimgehst von deinen freiwilligen Jobs, auch jetzt im Domizil in Bozen zum Beispiel, Koordinator Paul Tschick, fällt dir das leicht?
Es fällt mir schon relativ leicht, weil wenn man die Menschen, die Probleme alle mit sich nehmen würde, dann schafft man es nicht, dann am nächsten Tag wieder dort zu sein. Das würde dann eigentlich auffressen oder aufreißen im Sinn.
Wie machst du das?
Schaffe ich es schon, die Distanz zu halten und sage, bis dahin kann ich es, das schaffe ich und ich kann nicht alles. Tut mir leid, es geht nicht. Jedes Problem gibt es keine Lösung, kann ich auch nicht lösen. Und das schaffe ich schon relativ gut. Ich sage, das Laufen, Berggehen, Familie, das waren eigentlich meine Punkte, wo ich dann abgeschalten habe oder auch ein Buch lesen. Da schalte ich ab und genieße es. Und nicht, dass ich den ganzen Tag, wenn ich den ganzen Tag mit den Problemen beschäftigt wäre von den Menschen, dann würde ich selber wahrscheinlich scheitern.
Gibt es irgendeine Geschichte, weißt du, die dich vielleicht am meisten berührt hat? Was sind so die Schicksale, die dich am meisten treffen?
Ja, Schicksale, ja, es war eigentlich erst die letzte Geschichte. Wir hatten eine Person im Domizil, knapp 50 Jahre, 48 Jahre ist er gewesen, der war krank, Er war bei uns zu Gast, er hat gearbeitet, er hat normal seine Tätigkeit gehabt, hat viele Jahre, hat ja ein sehr bewegtes Leben hinter sich gehabt. Im Sinn, da ist sehr gute Zeiten, da ist wieder sehr, sehr schlechte Zeiten. Und der ist kürzlich leider sehr krank geworden, ist ins Spital gekommen und es war schon klar, er kommt da nicht mehr raus. Und er hat dann gesagt, es darf ihn niemand besuchen kommen, außer ich. Auch nicht. Er hatte Tochter, er hatte Schwester im Ausland. Es durfte niemand wissen, dass er ihm so schlecht geht. Das waren dann die 14 Tage. Ich bin dann hin, jeden zweiten Tag. Also denke ich, es war eine spezielle Abteilung auch. Und er ist dann in relativ kurzer Zeit verstorben im Sinn. Das ist sehr, sehr tragisch, das Ding ist. Aber wir haben auch sehr viele schöne Geschichten. Wir haben Menschen, die wir aufgenommen haben, die jetzt selbstständig sind, die eine Arbeit gefunden haben, die Freude sagen. Vorgestern hatte einer Geburtstag, seinen 60. Geburtstag, endlich wieder einmal in seiner eigenen Wohnung, einen eigenen Schlüssel, ein Postfach mit einem Namen oben. Ja. Das sind wir alle klar. Aber wenn ich nichts habe und nicht kenne, dann bin ich niemand. Da haben wir eigentlich sehr viele schöne Geschichten und eine war auch ein anderer, das waren nicht alles Bozner, also Menschen, die in Bozen geboren und Bozen gelebt haben im Sinn. Und der hat zwei Jahre, weil ich vorhin gesagt habe, von den Rucksäcken, die sie mit sich tragen, der ist vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren in die Wohnung eingezogen, hat gearbeitet, zahlt die Miete, arbeitet, er lebt seinen Rhythmus. Für ihn ist Musik und Sport alles, aber das geht ja gut. Es müssen nicht alle das große Auto wünschen und weiß Gott, was alles werden. Und der hat mir dann vor drei, vier Monaten hat mich angerufen und gesagt, ja, jetzt habe er den letzten Schritt gemacht. Und ich wusste schon immer, was es ist. Im Sinne, er hat gesagt, er hat in der Wohnung anderthalb Jahre gelebt, er hat die Zeit gebraucht, um zu seinen alten Freunden wieder Kontakt aufzunehmen.
Und das war der letzte Schritt so für ihn.
Das heißt, er hat sich wieder sicher gefühlt, er hat sich Mensch gefühlt und er hat sich, ich bin so, aber ich lebe und ich habe Dinge. Er hat die Freunde angerufen und heute treffen sie sich regelmäßig wieder. Und das sind eben die Zeit, die er braucht, um zu sich zu finden. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Der hat in Bozen bei der Promenade gelebt. Er hat sich im Winter im kalten Trog abgewaschen. Katzen waren seine Wärmflaschen. Und der hat es jetzt geschafft und ist glücklich. Das ist sein Glück und nicht unser Glück. Und ich sage immer, auch zu dem von vorgestern, der Geburtstag hat, habe ich gesagt, wir haben dir geholfen, den Schritt hast du gemacht. Den Weg sind sie gegangen. Und das ist nicht leicht. Sie müssen mit sich selber aufräumen, sie müssen sich zu ihren Fehlern gestehen, sie müssen auch zu ihren, ja, oft Familien wieder Kontakt aufnehmen. Die gehen ja auch sehr oft verloren durch diese ganze Szene. Aber den Weg haben sie gemacht. Wir sind nur da, ihnen zu helfen.
Ihr finanziert euch durch Spenden?
Wir finanzieren es momentan rein über Spenden. Mhm. Wir haben jetzt, müsste eigentlich in drei Tagen, vier Tagen losgehen, den Umbau in der Ritterstraße. Wir haben da einen Kostenpunkt von 1,3 Millionen. Das werden wir uns selbst finanzieren, spenden und nicht, weil wir größenwahnsinnig sind oder weil wir meinen, wir schaffen alles. Wir sagen immer eigentlich, wir möchten, also unser Gewissen soll entscheiden, wer reinkommt und wer nicht reinkommt. Wir möchten nicht haben, dass es irgendeine Regel ist, der nicht, alte nicht oder Alkohol nicht, Drogen nicht und so weiter. Männer und Frauen, wir sind eine der wenigen Nachtschlafstätten im Winter, wo Männer und Frauen im gleichen Haus sind.
Von den Spenden, über die ihr euch finanziert, zu 100%, haben wir vorhin gesprochen. Die obdachlosen Schlafplätze in Südtirol von 4 auf 300 zurückschrauben. Das war die letzte Diskussion zu diesem Thema bei uns im Land. Tut das Land Südtirol genug, um die Obdachlosigkeit und die Folgen zu bekämpfen?
Das ist ein sehr schwieriges Thema im Sinn. Das ist ein Thema, das sich seit vielen Jahren, das Land gibt relativ viel Geld aus. Das stimmt auf jeden Fall. Aber was fehlt, ist ein klares Konzept. Sicherlich, hier sind zwei verschiedene Faktoren. Obdachlosen, Wohnungslosigkeit fällt in die Kompetenz von den Gemeinden und die Migration fällt in die Kompetenz vom Land.
Das ist natürlich blöd, gell, wenn es scheitert an sowas, in einer Form.
Es überschneidet sich und wer ist was und wer ist obdachlos und wer ist wohnungslos und wer ist Migrant und wer ist nicht Migrant im Sinn. Das Land gibt viele Gelder aus, aber ich muss sagen, diese Gelder werden eigentlich durch ein anderes Konzept, jetzt, wir haben nicht das erfunden oder machen nicht alles richtig, aber eigentlich, ich kann nicht viel Geld ausgeben für eine Schlafstätte, wo ich 100 Menschen in einen Raum stecke, in Stockbetten, und die müssen dort einfach nach dem Motto, die müssen froh sein, dass sie ein Bett haben.
Darf
das
ich die
ist automatisch schon ein Spannungsfeld im Sinn, da braucht nur der Schnarcher oder eine Duftwolke oder ein Handygerät, was eintelefoniert. Das ist klar. Das ist eben das, von der, was wir reden, mit Würde und Respekt. Klar. Sag, wir hatten das Glück, wir haben das Glück, die sind zwei Häuser, aber die sind alle beiden in der Altstadt. Wir hätten nie ein Haus genommen in der Industriezone, weil wir wollen die Menschen dort haben, wo wir sind. Und wenn ich ein Mensch, der am Rand der Gesellschaft lebt, dort wieder hinstecke, dann wird er nie zur Gesellschaft zurückfinden. Dann gebe ich ihm auch nicht die Möglichkeit, zurückzufinden. Und ich muss sagen, die Nachbarschaft war mehr als positiv. Also wir haben Frauen gehabt, die hat einmal die Woche einen Kuchen gebracht, hat gesagt, sie hat nie gedacht, dass für einen Obdachlosen mal einen Kuchen macht. Oder die Frau, die hat immer gewartet, bis sie vom Geschäft genügend Knödel kriegt, und da hat Knödel gekocht und gebracht. Mhm. Aber logisch, wenn da jetzt 100 Leute anstehen, und eine Ding ist dann spannend, weil deswegen sagen wir, Geld ist da, ein Konzept, nur sind diese Konzepte langfristig. Und Politik braucht meistens eine schnelle Lösung. Sicherlich, wir setzen für dieses Thema ein, aber von Behinderten bis Senioren, es gibt ja tausend andere Fälle im Sinn.
Viele Baustellen.
Aber es wäre vielleicht, mit diesem Geld wäre es vielleicht möglich, anders umzugehen.
Ein bisschen auf dein berufliches Leben zurück. Mundusreisen mitbegründet, vor wie vielen Jahren? 30 Jahren?
Über 35, 36 Jahre sind es her.
Also,
genau 30 Jahre haben wir es geführt. Wir haben 30 Jahre gehabt, und wir haben die Lizenz gekriegt und haben sie gemeinsam gemacht, und der Partner wollte eigentlich noch weiter arbeiten. Ich habe immer gesagt, in meinem Leben gibt es ein Verfallsdatum, und ich möchte das selber bestimmen. Ich möchte nicht haben, ich bin gegangen, bevor ich pensionsberechtigt war, weil ich gesagt habe, ich habe entschieden, das passt für mich. Und es hat dann zwar ein Jahr länger gedauert, weil es nicht so einfach war, die Übergabe. Und am Anfang wollte er eigentlich weitermachen. Und da hat er gesagt, nein, wir haben gemeinsam angefangen, wir hören auch gemeinsam auf. Dann haben wir verkauft.
Da hast du Reisen geplant für andere Menschen. Wie sehen deine privaten Reisen jetzt inzwischen aus?
Meine privaten Reisen sind immer Kulturen, Menschen, Natur und gemeinsames Erlebnis im Sinn. Wir haben bei den Kindern klein waren, wirklich, sei es aus Afrika, die Natur, Tiere haben wir immer sehr gerne gehabt. Norden war für uns immer ein Thema. Also die gesamte Familie, wenn zwei Tage mehr war, war schon Feuer am Dach. Also das war zu langweilig, das gab es bei uns nie. Also weil die Kinder klein waren, mit 6, 7 Jahren, haben wir gesagt, das hat ja keinen Sinn, da fahren wir Karole runter und bleiben im Urlaub.
Ja.
Aber sobald die Kinder, uns war es halt immer wichtig, dass die Kinder ein Erlebnis haben und die Kinder auch begreifen, wo es hingeht. Dann haben wir das erste Mal eine kleinere Reise gemacht. Also, das schafft es nicht, mit zwei Kindern da unterwegs jeden Tag. Die andere war 8 und die andere war 6. Die erinnern sich heute noch an Erlebnisse von dieser Reise her. Heute würde ich vielleicht aus ökologischen Gründen einige Reisen nicht mehr machen.
Aber du bist auch ein sehr umweltbewusster Mensch, nachhaltiger Mensch.
Ja.
Das ist gut. Ja, unter anderem die Obdachlosigkeit. Warum ist genau das Thema, bei dem du hängen geblieben bist? Wir haben vom Weißen Kreuz, von deinem Engagement da gehört, aber was ist das, was dich da berührt?
Das hängt damals an mit meiner ersten Tätigkeit, da mit der Essensausgabe am Bahnhof hauptsächlich. Da hatte ich die Möglichkeit, erstens war es mal wichtig, wo ich mich einbringen kann, weil einer kann meinen, ich kann das machen, aber alles kann man nicht machen. Es war damals richtig für mich ideal. Ich konnte mich abends einbringen, ich habe die Möglichkeit, und ich habe da dann in diese Welt reingeschaut, die ich eigentlich, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht gekannt habe oder auch vielleicht ausgeblendet habe oder nicht sehen wollte, und habe dann reingeschaut und habe dann langsam Menschen kennengelernt eigentlich, die ja wirklich speziell sind oder die Pech gehabt haben oder die Pech, und darin ist es so entstanden. Und deswegen, da ich sehr kommunikativ bin, auch sehr gut mit Menschen umgehen kann, schon auch durch meine Reisen und wo ich unterwegs war, also habe ich immer auf Menschen zugegangen, dass ich Menschen ausgeschlossen habe. Und dann habe ich immer mehr in diesen Kreis reingefallen, habe immer mehr meine Freude daran gefunden, und das hat sich so ergeben.
Berührungsängste mit diesen Menschen, jetzt, ich meine Angst vielleicht auch, was bei manchen Leuten ein Thema ist, Ekel. Hattest du das? Kennst du das am Anfang?
Es ist richtig, man soll auch nicht Ekel oder die Angst haben, man soll auch, ist klar, nicht jeder kann dort hingehen und sagen, du bist jetzt mein Freund, das soll ja nicht sein. Man soll auf Distanz gehen, man muss sich die Menschen auf sich ankommen lassen, auf Menschen zugehen, und dann sieht man schon, was möglich ist. Also wenn einer sagt, ich habe keine Angst gehabt, hat vielleicht als Falsche gesagt, er hat ein mulmiges Gefühl, er fühlt sich nicht sicher, eine Unsicherheit, eine persönliche Unsicherheit. Im Sinn. Aber die, wenn man die Menschen zugehen lässt, dann passt das. Wobei, nicht alle Heilige sind. Ich sage alle, wir haben keine Heiligen. Wir haben keine Schutzengel. Oder man sagt, wir haben keine Engel, die wir da betreuen. Die sind alles Menschen, die haben ihren Rucksack und haben ihre Schwierigkeiten gehabt im Leben. Aber die Mehrzahl der Menschen eigentlich sind schon, Pech gehabt einfach.
Ja, aber ich glaube, es gibt schon Berührungsängste. Also dann passieren solche Szenen, weißt du, wie im vergangenen Winter, da ist, glaube ich, im Iran war eine Szene, wo eine Frau einem Obdachlosen auch sagen wollte, komm, schau, da gibt's eine Unterkunft. Ja. Und dann hat sie wirklich Prügel bekommen, das Handy war weg und die Handtasche war weg. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Also was empfiehlst du Menschen, weißt du, im Umgang mit Obdachlosen?
Also ich empfehle einfach, das, was wir immer sagen, Respekt und Würde. Wenn ich dir mit respektvoller Antwort sage, ich kann auch nicht durch die Stadt gehen und jeden ein Geld austeilen und jeden sein Brot kaufen. Aber wenn ich sage, ich kann das nicht, ich habe das nicht, ich habe es schon geholfen, aber das ist eine Art von Antwort. Aber wenn ich sage, hau ab, verschwind, ich will ihn nicht sehen, dann ist eine andere Art im Sinn. Ja. Wobei ich wirklich gesagt habe, ich nehme sie nicht in Schuld. Ich habe schon vorhin gesagt, es gibt auch da und dort schlimme Fälle oder nicht feine Fälle und darum ist es eigentlich ein bisschen mit Ding. Aber wichtig, die erste Antwort sagen, das Gefühl von dem Menschen geben, du bist ein Mensch. Ich antworte dir respektvoll, wie ich jeden anderen antworten will. Das würden wir uns auch erwarten von jedem anderen. Und dann sieht man schon, was man selber machen kann.
Ja. In Pension zu gehen, das ist ja für viele ein ganz einschneidendes Erlebnis. Wie war das bei dir? Du hast recht gut losgelassen, weiß ich.
Ich habe losgelassen. Ich habe immer gesagt, ich muss mir vorher eine Tätigkeit suchen, die ich nachher gern weitermachen möchte. Ich habe nicht, wie viele warten ab, bis sie in Pension gehen. Jetzt kommt ihnen vor, jetzt haben sie Zeit, jetzt machen sie es. Nein, das kann ich nicht mehr, das schaffe ich nicht, das geht nicht mehr, weil auch man ist da ein bisschen älter als wir normal. Ja, ich habe mir früher schon vorher diese Tätigkeit gesucht und konnte eigentlich dann irgendwo in dieser Tätigkeit mich ausbreiten oder machen.
Du sprichst jetzt von der Obdachlosigkeit und Ziel oder einfach aber Freiwilligenarbeit.
Das war jetzt Freiwilligenarbeit. Ja, die Freiwilligenarbeit, wo ich mich einbringen kann, wo ich Freude habe und wo ich spüre, habe Dinge. Loslassen war, das war auch bei meinen Töchtern so, oder ist auch bei meinen Töchtern so, wenn sie glücklich sind, dann kann ich loslassen, habe auch losgelassen. Damals, das war Ende Juni, 30. Juni war das genau, da habe ich den Betrieb übergeben. Wir haben ein Jahr gemeinsam mit den neuen Partnern geführt und dann war das Datum 30. Juni, das war der Schluss. Ich bin nach einer Woche vorbeigefahren, als dieser Betrieb nie mehr gehört hätte. Und ich bin auch,
was ist los, gesagt,
ihr braucht mich nicht anrufen, das ist euer Betrieb. Und effektiv, sie haben, ich glaube, nach 8 Monaten hat das erste Mal jemand angerufen und etwas gefragt. Ich habe losgelassen, ich habe alles gegeben, ich habe meine Freude gehabt, aber ich habe losgelassen.
Du bist ein sehr sportlicher Mensch, also hast auch Volleyball gespielt, glaube ich, früher, dann läufst du noch bist also viel unterwegs. Fällt dir das Älterwerden schwer, so körperlich?
Ja, ich bin sportlich, also ich habe angefangen mit sehr viel Klettern, Skitouren, gehe ich immer noch. Klettern früher auch, also Bergklettern im Sinn. Dann ist durch Zufall oder durch einen blöden Spruch oder blöde Wette mit einem Freund, haben wir gesagt, ja, eigentlich irgendwann im Leben muss man auch einen Marathon laufen.
Ja, genau, Marathon bist du auch
gelaufen. Und das ist jetzt fast über 30 Jahre her und jetzt laufe ich jedes Jahr einen Marathon. Genau. Aber nur einen kleinen. Also
was heißt das, Halbmarathon? Oder?
Nein, Marathon. Marathon.
Aber was heißt klein?
Aber nicht
wenige Teilnehmer.
Ja, aber nicht, ja, ganz genau. Okay. Nicht New York. Oder für mich nie in Frage gekommen. Aha. Wir sind Berlin gelaufen, zwei, dreimal das schon. Aber schon sind wir in Europa kreuz und quer. Mhm. Und die Rennen das auch weil durch den Ziel vor Augen.
Aber fällt dir das schwer, das Älterwerden?
Nein. ich sage vielleicht jetzt, in 2 Jahren schreiben wir wieder eine andere Zahl ganz vorne hin.
Da wechseln wir die Vorwahl, meinst du?
Da wechseln wir die Vorwahl und da vielleicht, kann ich mir vorstellen, wird es schwieriger werden. Aber mir ist ja bewusst, ich muss ja glücklich schätzen, wenn ich heute, jetzt gesagt, ich bin 68 Jahre und wenn ich eine Stunde im Wald laufen gehe und ich komme zurück und ich fühle mich wohl, da habe ich schon Glück gehabt.
Ja, na, und wenn du noch einen jetzt, Marathon laufen kannst.
Ob ich jetzt 6 Kilometer gelaufen bin oder 7 oder 3 oder 8, wen interessiert das? Also ja, im Sinn, da ist schon bewusst, was ich merke, früher war so, bin ich laufen gegangen, nächsten Tag wieder laufen gegangen, das schaffe ich nicht mehr. Das, ich brauche mehr Zeit zum Regenerieren. Ich renne normal, jetzt renne ich 2-3 Mal die Woche, aber eine Stunde, einfach kreuz und quer durch den Wald.
Muss Musik haben wir gehört. Paul, magst du? Deine Familie, deine Töchter, deine Frau magst du? Wofür bist du denn noch Feuer und Flamme, wie diese Sendung heißt? Was vielleicht viele noch nicht so von dir wissen.
Ja, Feuer und Flamme ist für mich sicher auch die Umwelt. Die Wertschätzung für den Glück, den wir haben. Wir haben das Glück gehabt, hier geboren zu werden, haben damit schon ein großes Kapital in Hand gekriegt, was wir verwalten müssen und sollten und Menschen möglichst unseren Kindern so übergeben. Also für das, finde ich, müssen wir schon mehr Verantwortung aufbringen. Da ist höchste Zeit, dass Südtirol bis andere Wege setzt, diesen respektvollen Umgang mit unserer Natur. Weil wir haben die nur einmal, die gibt es nicht ein zweites Mal und wenn sie zerstört ist, ist sie zerstört. Also da, das Thema ist mir auch immer sehr, sehr wichtig gewesen, früher schon und das heute auch noch.
Ja. Bist du ein Mensch, mit dem man überhaupt streiten kann?
Viele sagen, ich bin sehr stur und sehr dänisch. Ich war in der Schule sehr stur, weil ich jedes Jahr mit den Lehrern, die zwei, drei Lehrer, mit denen ich richtig gestritten habe, weil ich überzeugt war, ich habe recht und sie haben nicht recht.
Dafür hast du auch zwei Ehrenrunden gedreht, weiß
ja,
ich.
Ja, habe zwei Ehrenrunden gedreht. Einmal habe ich die halbe Schule geknallt, weil ich eine Ehrenrunde gedreht habe. Aber nein, man kann schon streiten mit mir im Sinn, aber ich versuche immer möglichst einen Dialog. Man kann aber nicht immer ausgleichen. Und ich bin, wenn ich überzeugt bin, und wenn ich sage, ich bin recht und ich habe Dinge, dann lasse ich nicht gerne zurück. Da bin ich hartnäckig.
Damischen Kopf. Aber das ist so gut. Damischen Gott sei Dank in manchen.
Der hat man auch gegründet. Damals war ich das Büro, die Lizenz gekriegt habe. Da hatte ich einen sehr damischen Kopf, weil er gesagt, das kriegst du nie, Lizenz, das schaffst du nicht. Ich sage, nein, ich habe ja alle Anrechte. Ich habe die Rechte, das stimmt. Ich habe alle Voraussetzungen. Ich muss die kriegen. Ich habe die Papiere in Ordnung. Es gibt keinen Grund, mir das nicht zuzusagen. Und da kann ich schon hartnäckig sein.
Der Sommer ist nicht die wichtigste Jahreszeit für ihn, für Paul Tschick. Und von deinem wichtigen Einsatz, Paul, im Domizil in Bozen, von deiner ganzen Geschichte eigentlich, die davor schon stattgefunden hat in Sachen Finzi-Bus, Finzi-Markt, haben wir viel gehört. Ab Dezember seid ihr dann noch einmal wichtiger, natürlich, weil schon der Winter bei euch die wichtige Jahreszeit ist. Aber ganz untätig bist du momentan nicht, haben wir auch gehört. Auf ins Finale. Ich beginne einen Satz und du führst ihn bitte für mich zu Ende, so kurz oder lang, wie du möchtest.
Okay.
Kein Dach über dem Kopf zu haben, das ist
schwierig, erniedrigend und einfach ohne Zukunft. Wenn ich keine Möglichkeit habe, an mir zu glauben, keine Möglichkeit habe, an mir zu arbeiten, dann bin ich wirklich ratlos.
Und was betroffene Menschen in diesem Fall brauchen, außer dem Dach über dem Kopf, ist
unsere Basis vom ganzen Verein, Respekt und Würde. Dann haben wir alles sehr viel gelernt. Und das sind alles Werte, die nichts kosten.
Drei Worte, die das Domizil beschreiben.
Wärme, Haus und geschützt.
Drei Worte, die Paul, also die mich gut beschreiben.
Stur. Ja, Lebensfreude, muss ich auch sagen. Das Leben genießen. Bewusstsein, Glück gehabt zu haben im Leben.
Immer in meiner Hosentasche habe ich.
Hausschlüssel oder Vespa-Schlüssel, Motorschlüssel.
Mit der Vespa bist du
unterwegs. Ja, wie immer. Okay. Also bis minus 10 fahre ich mit der Vespa.
Welche Farbe? Ist das eine alte?
Also weiße. Okay. Ganz normal.
Die letzte große Späße, also die letzte große Anschaffung, die ich hatte, war?
Ein Deich. Wasser ist für mich immer beruhigend. Ein Schwimmteich, wobei ich aber nicht schwimmen kann und nicht schwimmen gehen. Aber für mich ist es ein beruhigender Ort und den habe ich mir gegönnt.
Du könntest schwimmen gehen, wenn du möchtest.
Ich könnte schwimmen gehen, er hat die Größe und die Tiefe, aber ja, cool. Ich sitze mehr dort.
Du sitzt mehr dort, das ist nett. Meine nächste Reise?
Beginnt in 3 Tagen nach Äthiopien. Ich habe das Glück, ich kenne sie ja schon seit vielen Jahren sehr gut, die Südtiroler Ärzte. Und ich habe immer schon gesagt, ich fahre mal runter und jetzt hat es sich ergeben.
Ah, cool.
In 3 Tagen starte ich, die starten mit dem Jugendcamp runter und ich fahre mir runter 10 Tage mal das Projekt anschauen und erleben. Ich habe sehr gute Kontakte zu vielen anderen Vereinen und das nütze ich aus.
Cool. Wenn ich noch einmal 20 wäre, dann?
Würde ich vielleicht einen anderen Beruf lernen. Ich habe Elektrotechnik gelernt. Das war damals eine Fehlentscheidung von der Berufsberatung. Ich war falsch am Ort. Ich habe eher über Dante gestritten als über Elektromaterialien.
Gesundheit.
Ein großes Glück. Ich sage immer, es ist schon Glück, wenn ich am frühen Morgen die Füße allein vom Bett rausbringe. Ist nicht selbstverständlich und das kann sich von einem Tag auf den anderen verändern.
Ja. Am Sommer liebe ich.
Die Wärme, die langen Abende und auch die Möglichkeit, sich länger draußen aufzuhalten.
Meiner Frau Sabine muss ich an dieser Stelle endlich einmal sagen, das.
Ja, ich sage immer, ich sage einen Spruch immer, jeder sogenannte erfolgreiche Mensch braucht eine noch stärkere Frau im Hintergrund, die in den Rücken helfen und stützt, sonst wäre es nicht möglich.
Und die hast du.
Das betrifft jeden. Und darum sage ich danke.
Und wenn ich euch jetzt bei uns daheim in Jenesien bekochen würde selber, dann gäbe es?
Ja, Knödel. Es heißt immer, ich mache die besten Knödel im Hause.
Wirklich? Welche heute, kannst du besonders
gut? Ich habe heute auch wieder Knödel gemacht.
Schon in der Früh.
Also der Schwiegervater sagt, meine Knödel sind die besten weit und breit. Ob das jetzt Kasknödel sein oder Spinatknödel oder Ding ist. Und ich mache es gerne. Und ich muss sagen, ich koche auch sehr gerne, wenn ich alleine sein kann.
Aufräumen tust du es dann auch selber?
Nein, ich räume immer auf die Küche.
Ach,
immer
tipptopp. Okay. Gut. Also, das ist gut. Ja, Paul Schick, ich danke dir für dein Engagement, viele Jahre, Jahrzehnte lang, die Welt ein bisschen besser, ein bisschen würdevoller vor allem, respektvoller zu machen. Alles Gute dir noch, einen schönen Sommer und schönen Sonntag dir noch.
Danke. Danke für die Einladung und schöne Grüße an alle Hörer.
Ein interessanter, aber auch sehr entschlossener Mensch.
Ja, oder stur, wie er selber von sich sagte immer. Und am nächsten Sonntag, da gibt es gute Musik zu Gast bei dir.
Ganz, ganz viel gute Musik von Silbermond. Wir freuen uns auf Stefanie und Andreas.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.